Der für heute angegebene Predigttext steht in Johannes 7, die Verse 37 bis 39. Aber am letzten Tag des Festes, der der höchste war, trat Jesus auf und rief: Wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagte er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Denn der Geist war noch nicht da, denn Jesus war noch nicht verherrlicht. In Jerusalem wird ein Fest gefeiert, Laubhüttenfest. Dieses Fest wird im 7. Monat 7 Tage lang begangen. Die Menschen leben in Laubhütten und erinnern sich damit an die Zeit, als sie in Zelten gelebt haben, als sie auf dem Weg aus Ägypten waren. Sie denken dabei an die gewaltigen Wunder, die Gott getan hat an ihnen. Und die Ernte ist gerade beendet. Also es ist ein Zusammentreffen. Es herrscht Freude über all das, was Gott hat wachsen lassen. Und sie feiern, die Menschen. Noch heute wird dieses Fest von vielen Menschen gefeiert, auch in Israel. Vielleicht erinnert ihr euch, einige waren mit bei Uwe Seppmann in Lodz. Da hat er ja auch so ein Ding aufgebaut und unser Erik hat da irgendwas gemacht. Also ja, und ich weiß auch in Israel, die bauen teilweise auf dem Balkon so ein paar Zweige und so und freuen sich ihrer eigenen Geschichte, was Gott mit ihnen gemacht hat. Also es ist so etwas wie ein Volksfest in Jerusalem. Die Straßen sind voller Menschen aus dem ganzen umliegenden Land. Die Menschen strömen alle zusammen. Verwandte, Freunde treffen sich. Überall stehen Menschengruppen. Und natürlich tauscht man sich aus. Ich habe jetzt kein negatives Wort gewählt. In Zeiten ohne moderne Kommunikationsmittel, die konnten abends nicht telefonieren, hatte das Miteinander sprechen natürlich einen höheren Stellenwert noch. Und worüber wird gesprochen? Na, über Jesus natürlich. Die Wunder, die er tut, sind wirklich erstaunlich. Kurz zuvor, wenn man hineinschaut in die Kapitel, war die Speisung der 5000. Dazu Frauen und Kinder, also viele haben es erlebt. Man redet natürlich darüber. Er geht über den See. Viele Menschen werden geheilt. Also wir können uns richtig vorstellen, auf diesem Fest, da summt es wie in einem Bienenstock. Aber die Menschen waren zu keiner einheitlichen Meinung gekommen. Für die einen war er ganz klar der verheißene Messias. Für die anderen war er vielleicht ein Prophet. Und einige hielten ihn sogar für einen gefährlichen Verführer. Kommt uns das bekannt vor? An der Person Jesu scheiden sich bis heute die Geister. Die Menschen damals, sie reden heimlich hinter vorgehaltener Hand, denn sie wissen noch nicht, wie sich die geistliche Obrigkeit dazu stellt. Aber wo ist er jetzt eigentlich? Dann kommt Jesus mitten im Fest, heimlich, inkognito quasi, geht hinein in den Tempel und beginnt dort einfach zu lehren, obwohl er kein Priester ist. Jedenfalls nicht so einer wie die anderen. Das löst bei den verantwortlichen Juden Verwunderung aus. Wie kann jemand ohne die entsprechende Ausbildung dort reden? Wir würden sagen, wie kann man ohne Theologiestudium die Heilige Schrift verstehen? Er antwortet völlig souverän. Ihr könnt das nachlesen, steht kurz vorm Predigttext. Meine Lehre ist nicht von mir, sondern von dem, der mich gesandt hat. Wenn jemand dessen Willen tun will, wird er inne werden, ob diese Lehre von Gott ist oder ob ich von mir selbst aus rede. Wer von sich selbst aus redet, der sucht seine eigene Ehre. Wer aber die Ehre dessen sucht, der ihn gesandt hat, der ist wahrhaftig und keine Ungerechtigkeit ist in ihm. Er stellt ganz sachlich fest, dass er nicht aus eigenem Willen redet und handelt. Nein, er kommt von Gott, dem Vater, gesandt als Mensch auf diese Welt, um genau die Worte zu reden, genau die Wunder zu tun und um letztlich sein Leben zu geben im Auftrage Gott des Vaters und in Übereinstimmung mit dessen Willen. Und er stellt auch ein ganz wichtiges Prinzip fest. Wer Gottes Willen wirklich tun will, der wird merken, dass Jesu Worte wahr sind und er im Auftrage Gottes spricht. Im Umkehrschluss ist es so bis heute, dass Menschen, die Gottes Gebote gar nicht halten wollen, auch die Wahrhaftigkeit und Gültigkeit von Gottes Wort nicht anerkennen können. Denken wir einmal an das Gleichnis aus Matthäus 7. Da sagt er: Wer diese meine Rede hört und tut sie, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf Fels baute. Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten, stießen sie an das Haus und es fiel doch nicht ein, denn es war auf Fels gegründet. Und wer diese meine Rede hört und tut sie nicht, der gleicht einem törichten Mann, der sein Haus auf Sand baute. Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, da fiel es ein und sein Fall war groß. Und es begab sich, als Jesus diese Rede vollendet hatte, dass sich das Volk entsetzte über seine Lehre, denn er lehrte sie mit Vollmacht und nicht wie ihre Schriftgelehrten. Worauf baue ich mein Leben? Da kommt die Frage wieder von vorhin. Auf Jesu Worte? Auf seine Vergebung, auf seinen Opfertod, auch für meine Sünden? Oder bin ich eigentlich ein ganz guter Mensch, der diesen ganzen Buße- und Vergebungsquatsch gar nicht braucht? Und außerdem hat die Wissenschaft doch längst bewiesen, dass die Bibel gar nicht so ganz richtig ist. Und außerdem immer dieses engstirnige, altmodische und intolerante: Ja, eine nette Gemeinschaft, die Lieder und das Kaffee trinken, das ist ja ganz gut, aber der Rest ist nichts für mich. Meint ihr, das ist völlig an den Haaren herbeigezogen? Jeder Mensch trifft seine eigene Entscheidung. Hören wir noch einmal den Eingangsvers eben aus diesem Gleichnis. Wer meine Rede hört und tut, gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf Fels baut, sagt Jesus Christus. Es war sein Lebenszweck auf dieser Erde, die Menschen zur Buße und zur Umkehr zu rufen und zu retten, wer sich retten lässt. Aber wir kehren zurück zum Laubhüttenfest in den Tempel in Jerusalem. Jesus spricht zu den Menschen und sagt dann diese in den Ohren der Unbußfertigen so ungeheuerlichen Worte: Wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Also entweder ist das eine wahnsinnige Selbstüberschätzung eines geistig Gestörten oder es sind absolut wahre Worte des wirklichen Gottessohns, der im Einklang mit Gott, dem Vater, redet und handelt. Die Entscheidung darüber, wie wir es annehmen, mussten die Menschen damals tun und wir müssen es heute auch. Und wie meint er das eigentlich mit dem Durst und mit dem Trinken bei ihm? Es gibt da eine andere Begebenheit in der Bibel, die das ganz gut erklärt. Bibel mit Bibel auslegen ist die richtige Form. Steht in Johannes 4, die Verse 5 bis 14. Da kam er in eine Stadt Samariens, die heißt Sychar, nahe bei dem Feld, das Jakob seinem Sohn Josef gab. Es war dort Jakobs Brunnen. Weil nun Jesus müde war von der Reise, setzte er sich am Brunnen nieder. Es war um die sechste Stunde. Da kommt eine Frau aus Samarien, um Wasser zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr: Gib mir zu trinken. Denn seine Jünger waren in die Stadt gegangen, um Essen zu kaufen. Da spricht die samaritanische Frau zu ihm: Wie, du bittest mich um etwas zu trinken, der du ein Jude bist und ich eine samaritanische Frau? Denn die Juden haben keine Gemeinschaft mit den Samaritern. Jesus antwortete und sprach zu ihr, wenn du erkenntest die Gabe Gottes und wer der ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, du betest ihn, dass er dir lebendiges Wasser gäbe. Spricht zu ihm die Frau, Herr, du hast nichts bei dir, womit du schöpfen könntest, und der Brunnen ist tief. Woher hast du denn lebendiges Wasser? Bist du mehr als unser Vater Jakob, der uns diesen Brunnen gegeben hat? Und er hat daraus getrunken und seine Kinder und sein Vieh. Jesus antwortete und sprach zu ihr, wer von diesem Wasser trinkt, den wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm gebe, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm eine Quelle des Wassers werden, das in das ewige Leben quillt. Wenn wir das hören, dann verstehen wir, dass es also nicht um Wasser, H2O, geht, sondern um den Heiligen Geist. Nichts anderes sagt auch der Predigttext. Und wie nun kann man sich nach dem Heiligen Geist sehnen, wenn man ihn nicht hat und darum auch nicht kennt? Alle Menschen haben so eine Grundsehnsucht in sich. Sie sind alle irgendwo auf der Suche und versuchen, diese Sehnsucht zu füllen mit verschiedenen Dingen. Wir alle suchen nach Sinn, nach Wahrhaftigkeit, nach Liebe, nach Geborgenheit, nach Gewissheit, wohin es geht, wenn unser Leben sich neigt. Und die Menschen wählen sich unterschiedliche Wege, um diese Sehnsucht zu erfüllen. Es gibt verschiedene Religionen, Mystik, Ersatzbefriedigung, Sucht, Geld, Anerkennung, Schönheit, sportliche Leistung. Die Bibel fasst das alles ganz einfach zusammen und nennt es den breiten Weg. In Matthäus 7, Verse 13 und 14 steht, geht hinein durch die enge Pforte, denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der zur Verdammnis führt, und viele sind es, die auf ihm hineingehen. Wie eng ist die Pforte und wie schmal ist der Weg, der zum Leben führt, und wenige sind es, die ihn finden. Jesus selbst ist dieser Weg. Er sagt in Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Wer also diese Sehnsucht, diesen Durst nicht los wird, wer wirklich Gewissheit haben möchte, den lädt Jesus ein. Es geht hier nicht um ein billiges Verschleudern seiner Gnade. Es sind nicht alle Menschen automatisch gerettet. So, nun kommt ihr alle in den Himmel, Gott liebt dich, egal was du tust und wie du lebst, mach ruhig weiter so, alles wird gut. Um so eine Gnade geht es nicht. Dafür ist sie zu teuer erkauft. Gottes eigener Sohn verlässt die Herrlichkeit beim Vater, wird Mensch, muss Versuchungen erdulden, wird abgelehnt, verhöhnt, geschlagen, getötet, der Unschuldige für die Schuldigen. Das ist nicht billig. Und wir müssen genau hinhören. Er sagt, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Wie die Schrift sagt, was bedeutet das denn? Zuerst einmal, dass die Schrift das Maß der Dinge ist. Die Menschen damals hatten erst das Alte Testament, aber auch da taucht Jesus schon auf. Ich denke an Jesaja 53. Aber wer glaubt dem, der uns verkündet wurde? Und wem ist der Arm des Herrn offenbar? Er schoss auf vor ihm wie ein Reis und wie eine Wurzel aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und Hoheit. Wir sahen ihn, aber da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte. Er war der Allerverachtetste und Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn für nichts geachtet. Fürwahr, er trug unsere Krankheit. lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünden willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe, ein jeder sah auf seinen Weg, aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Als er gemartert ward, litt er doch willig und tat seinen Mund nicht auf wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer, tat er seinen Mund nicht auf. Er ist aus Angst und Gericht hinweggenommen. Wer aber kann sein Geschick ermessen? Denn er ist aus dem Lande der Lebendigen weggerissen, da er für die Missetat meines Volkes geplagt war. Und man gab ihm sein Grab bei Gottlosen und bei Übeltätern, als er gestorben war, wiewohl er niemand Unrecht getan hat und kein Betrug in seinem Mund gewesen ist. So wollte ihn der Herr zerschlagen mit Krankheit. Wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, wird er Nachkommen haben und in die Länge leben, und das Herrn Plan wird durch seine Hand gelingen. Weil seine Seele sich abgemüht hat, wird er das Licht schauen und die Fülle haben. Und durch seine Erkenntnis wird er, mein Knecht, der Gerechte, den vielen Gerechtigkeit schaffen, denn er trägt ihre Sünden. Darum will ich ihm die vielen zur Beute geben, und er soll die Starken zum Raube haben, dafür, dass er sein Leben in den Tod gegeben hat und den Übeltätern gleichgerechnet ist und er die Sünde der vielen getragen hat und für Übeltäter gebeten. Ein langer Text, ne? Eine Textstelle, die den Juden, die Jesus als Messias bis heute ablehnen, immer noch sehr unbequem ist, und sie übergehen sie, sie wollen sie nicht wahrhaben. Sie hätten nach ihrer eigenen Schrift, sie hätten Jesus erkennen können. Wir Menschen heute, wir haben die ganze Bibel zur Verfügung. Wir leben hier in einem Land, in dem es leicht ist, die Heilige Schrift zu erwerben. Sie steht in vielen Haushalten. Die Gideons verteilen sie in Krankenhäusern, in Hotels. Im Internet ist sie zu finden. Ich habe sie sogar auf dem Handy als Hörbuch, als in Schriftform mit Konkordanz und Lexikon. Es gibt sie überall. Nur lesen wollen, glauben wollen, gehorchen wollen, das müssen wir selbst. Ich könnte jetzt noch viele Textstellen einfügen, wie das gemeint ist, zu glauben, wie die Schrift sagt, aber es würde zu weit führen. Ich mache mal eine kurze Zusammenfassung, wie man es verstehen könnte. Wer Gottes gerechtes Urteil über sich selber anerkennt, wer Jesus als den alleinigen Weg und als seinen persönlichen Herrn annimmt, wer Buße tut, das heißt, dem sein Ungehorsam Gott gegenüber leid tut, und wer sich ernstlich bemüht, in seinen Geboten zu bleiben, dem verheißt Jesus den Heiligen Geist. Wir stehen jetzt eine Woche vor Pfingsten, der Tag, an dem der Heilige Geist ausgegossen wurde auf die, die an ihn glaubten, steht dort. Über den Heiligen Geist zu reden, Nettie ist jetzt gerade geschult, über den Heiligen Geist zu reden, ist so eine Sache. Wer ihn hat, der weiß es. Wer ihn nicht hat, der weiß es nicht. Aber er steht in der Gefahr zu denken, er hätte ihn. Prüfen, wirklich realistisch prüfen, kann man das an der Frucht des Heiligen Geistes, steht in Galater 5, Vers 22 und 23. Die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit. Gegen all dies ist das Gesetz nicht. Wer sich erinnert, es gab dazu eine ganze Predigtreihe. Ist bei der Technik bestimmt noch zu erhalten, wenn man es möchte. Das jetzt auszulegen, dann sitzen wir zu Pfingsten noch hier. Ich will nicht behaupten, dass alle Menschen, die jetzt den Heiligen Geist haben, diese Eigenschaft in Vollkommenheit in sich vereinen. Dann bräuchten wir keine Vergebung, dann wären wir wie Jesus. Das sind vollkommene und göttliche Eigenschaften. Aber der Heilige Geist, der wird uns immer in diese Richtung drängen. Immer hin zu Jesus, hin zur Schrift. Und er wird uns treiben, sein Zeuge zu sein. Den Menschen, die uns nahe kommen, von ihm zu erzählen. In der Bergpredigt Matthäus 5 steht, ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt. Merkt ihr, welche Verantwortung wir damit haben? Wir wissen den Weg. Ich war gestern zum Geburtstag meiner Schwester, sie ist 60 geworden. Mein ältester Bruder war auch da, der letztens bei der Beerdigung auch war, bei Rainer. Er hat bei der Beerdigung gemerkt, dass er auf einem Weg geht, der nicht gut ist. Und er hat jetzt eine Woche Zeit gehabt zum Überlegen und er hat sich entschieden. Und er hat sich dagegen entschieden. Das war richtig zu merken. Er will sich Gottes Wort nicht unterordnen. Jeder trifft seine Entscheidung. Also man könnte sagen, wenn ich die Vergebung annehme und Buße tue, dann bekomme ich den Heiligen Geist. Dieser wirkt durch mich in dieser Welt. Je mehr ich mich selbst ihm öffne und ihm gehorche, desto mehr kann ich meinen Mitmenschen in Gottes Sinne dienlich und zum Segen sein. Und das Beste ist, ich habe sogar Freude dabei. Ich möchte jedem, der den Heiligen Geist noch nicht hat oder sich nicht sicher ist, Mut machen, zu Jesus zu gehen. Er gibt wirklich gerne. Und den anderen sage ich, lasst es uns immer mehr lernen, auf Gottes Geist zu hören und auch gehorsam zu sein. Ihm zur Verherrlichung, uns zur Rettung und zur Freude und der Welt zunutze und zum Zeugnis. Möge unser Herr dieses Wort an euch und auch an mir segnen. Amen.